Ich will den Herrn loben alle Zeit. Sein Lob soll immer da in meinem Munde sein. Meine Seele soll sich rühmen des Herrn, dass es die Elenden hören und sich freuen. Preiset mit mir den Herrn und lasst uns miteinander seinen Namen erhöhen. Als ich den Herrn suchte, antwortete er mir und er rettete mich aus aller meiner Furcht. Die auf ihn sehen, werden strahlen vor Freude und ihr Angesicht soll nicht schamrot werden. Als einer im Elend rief, hörte der Herr und half ihm aus allen seinen Nöten. Der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten, und hilft ihnen heraus. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihn traut. Kommt her, ihr Kinder, höret mir zu. Ich will euch die Furcht des Herrn lehren. Die Augen des Herrn merken auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr Schreien. Wenn die Gerechten schreien, so hört der Herr und er rettet sie aus all ihrer Not. Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind und hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Amen.
Wir hören auf Gottes Wort zum heutigen Sonntag, Psalm 140, ein Psalm Davids. Errette mich, Herr, von den bösen Menschen. Behüte mich vor den Gewalttätigen, die Böses planen in ihren Herzen und täglich Streit erregen. Sie haben scharfe Zungen wie Schlangen, Otterngift ist unter ihren Lippen. Bewahre mich, Herr, vor der Hand der Gottlosen. Behüte mich vor den Gewalttätigen, die mich zu Fall bringen wollen. Die Hoffärtigen legen mir Schlingen und breiten Stricke aus zum Netz und stellen mir Fallen auf den Weg. Ich aber sage zum Herrn, du bist mein Gott, Herr, vernimm die Stimme meines Flehens. Herr, meine starke Hilfe, du beschirmst mein Haupt zur Zeit des Streits. Herr, gib dem Gottlosen nicht, was er begehrt. Was er sinnt, lass nicht gelingen, sie könnten sich sonst überheben. Das Unglück, über das meine Feinde beraten, komme über sie selber. Er möge feurige Kohlen über sie schütten, er möge sie stürzen in Gruben, dass sie nicht mehr aufstehen. Ein böses Maul wird kein Glück haben auf Erden. Ein frecher, böser Mensch wird verjagt und gestürzt werden. Denn ich weiß, dass der Herr des Elenden Sache führen und den Armen Recht schaffen wird. Ja, die Gerechten werden deinen Namen preisen und die Frommen werden vor deinem Angesicht bleiben. Zum Gebet und anschließenden Lied lade ich Sie ein, sich zu erheben. Lieber Herr Jesus Christus, danke, dass wir in deinem Namen heute Morgen zusammenkommen dürfen. Im Namen, der uns alles bedeutet, unser Lebensprogramm, unsere Lebensmitte geworden ist. Der Name über alle Namen. Danke, Herr, dass du das bist, weil du ewig warst, bist und bleibst. Und du bist mit deiner Person allein glaubwürdig, weil du dich dahingegeben hast, als Lösegeld am Kreuz auf Golgatha alle Sündenschuld bezahlt hast. Darüber beten wir dich, den Herrn aller Herren und König aller Könige an. Danke, dass du uns auch heute Morgen dienen möchtest, die Beziehung zu dir festigen, vertiefen möchtest, im Hören auf dein ewig gültiges Wort. Wir bitten dich, dass du dazu deinen Boten Andreas Schäfer gebrauchst, bevollmächtigst, segnest. Und du hast dein Volk und deine Gemeinde zu allen Zeiten in den Gegenwind hineingestellt, der Anfechtung, der Verfolgung äußerer und innerer Nöte. Und doch gilt, du warst, bist und bleibst der Erretter, der sich als der Sieger erweist. Und darum bekennen wir dir, ja, Jesus siegt. Wir glauben es gewiss und glauben kämpfen wir, wie du uns führst durch alle Finsternis. Wir folgen Jesus dir, denn alles muss vor dir sich beugen, bis auch der letzte Feind wird schweigen, ja, Jesus siegt. Amen.
Der Psalm 140 hat ein Problem. Nein, eigentlich hat er drei. Erstes Problem, der Psalm 140 hat ein Imageproblem. Das ist natürlich heute eigentlich ein No-Go. Dann kann man nicht weiterleben. Denn er ist so dermaßen unbekannt, dass ich jetzt relativ viel Geld gewettet hätte, wenn ich gefragt hätte, zitiert mir aus dem Kopf ein Vers aus dem 140. Psalm. Ich glaube, ich hätte gewonnen. Und selbst wenn man ihn jetzt gelesen hat, denkt man, ja. Und er hat auch keinen Fanclub. Es gibt auch keinen christlichen Verlag, der sich in seiner Produktion der zuständigen Geburtstagskarten auf den 140. Psalm eingeschossen hätte. Ist ja auch schwierig. Er möge Feuerkeulen über sie schütten, es möge sie stürzen in die Gruben, dass sie nicht mehr aufstehen. Ein böses Maul wird kein Glück haben auf Erden. Herzlichen Glückwunsch. Passt nicht, geht nicht. Er hat natürlich auch ein Zitationsproblem. Die anderen werden wenigstens noch zitiert. Gott sei Dank, Paulus erbarmt sich des 140. Psalms und zitiert 4b in Römer 3, 13. Also eine kleine Oase im Römerbrief für den 140. Er hat kein Fettgedrucktes. Niemand sagt, der 140. ist mein Psalm. Er gehört in diese eigenartige Reihe in dem Aufbau der 150 Psalmen, wo man nach Psalm 139 dachte, man wäre jetzt eigentlich durch. Also durch das Ganze mit Schwierigkeiten und Klage und Not und Problemen und all dem, was kommt. Und wir könnten jetzt mal eben locker in den 145er und wären dann dieser Finalschleife, die bis zum Lobpreis aller Lobpreise im 150. dann endet. Und jetzt kommt dann nochmal so eine kleine Sammlung von David-Psalmen, 140, 41, 42, 43, 44, also ihr ahnt, was auf euch zukommt. Wo es nicht so einfach locker und hell und easy ist, sondern wo sowas da kommt. Er hat ein echtes Imageproblem. Zweites Problem des 140. Psalms, die ersten gehen schon, weil ich denke, es lohnt nicht mehr. Das zweite Problem 140. Psalms ist ein historisches Problem. Er hat ein historisches Problem. Wenn wir David ernst nehmen, was da drüber steht, und das tun wir in diesem Haus, dann ist es ja okay. Nur was hilft mir das, wenn das da drüber steht und ich ihn trotzdem nicht verorten kann in der Biografie des großen Königs David? Und das merkt man, wenn ihr die klugen Kommentare und auch die weniger klugen aufschlagt und da versucht, danach zu lesen, dann wird's schwammig. Und dann wird's schwammig. Und dann einigt man sich irgendwie ohne richtige Beweislage darauf, das gehört irgendwo in die absalomische Zeit. Das ist diese blöde Phase, wo dieser Sohn Davids, der Absalom, zur Revolte aufruft und tatsächlich bürgerkriegsähnliche, katastrophale Zustände in Israel herrschen und es eine Zeit gibt, wo mit Fake News gearbeitet wird, das kannten die damals auch schon, und allem dazugehörigen und versucht haben, da ein Riesending zu machen, da wird das reinpassen mit diesen Zungen und bösen Plänen und ganzen Kram, und manche machen dann auch die nachkommende Revolte unter Scheba dafür verantwortlich, aber ihr merkt schon, ich bleibe genauso eilig wie die auch, wir haben ein historisches Problem. Und wir kommen nicht so richtig weiter. Das kommt auch daher, dass das Subjekt des Feindes und der Feinde wird nicht so richtig identifiziert. Das bleibt so ein bisschen diffus. Ja, das sind also Menschen, die viele Wörter machen, die also quasi versuchen, die verbale Lufthoheit zu erlangen über mein Leben, über das Leben, mit dem ich unterwegs bin. Sie scheinen Planungen zu haben, sie scheinen aber auch Hände zu haben, die agieren. Das ist von Fallen die Rede und von Netzen, von Bösen ist die Rede. Man kann es sowohl denken als wirklich reale Personen, Menschen und Kräfte, als auch, was wir ganz oft ja in den Psalmen haben, dass diese verbalen Kämpfe und Schlachten stattfinden können, wenn gar kein Mensch wirklich was sagt. Sondern diese Kämpfe, von denen da im 140. Psalm die Rede ist, auch dann stattfinden, wenn ich ganz alleine bin.
und an die unterschiedlichsten Kämpfe und Stimmen und Stimmungen in meinem Leben ihre eigene Schlacht aufführen. Auch das kennen wir und das ist da. Also wir wissen nicht genau im historischen Problem, wer ist das eigentlich? Und nach diesem Imageproblem, nach dem historischen Problem, haben wir auch noch ein Gattungsproblem. Wir wissen eigentlich gar nicht, was das eigentlich ist. Wir haben es jetzt zwar gelesen und erkennen gut in den ersten zwei Strophen, die Strophe 2 bis 4 und 5 bis 6, da wird relativ stark geklagt, okay, wird ein Klagegebet, erster Gedankengang. Dann erleben wir in den Versen 7 bis 9, oh, er rappelt sich auf, ein Vertrauenspsalm, wunderschön, er kommt ja zu Gott mit seinem ganzen Ding und das ist auch eine wichtige Erkenntnis. Bevor er dann in den Versen 10 bis 12 in diese Gerichtswünsche einpendelt, da wird es ja richtig dunkel. Und dann endet er förmlich hell mit einem Gewissheitsstatement am Ende. Und genauso, wie ich das erzählt habe, genauso sind auch die Kommentare. Was haben wir denn jetzt? Haben wir einen Klagepsalm, haben wir einen Bittpsalm, haben wir einen Gerichtswunschpsalm, das sind Vertrauensaussagen, Zuversicht am Ende. Und wenn wir gerade denken, das sind schon Probleme genug, kommen noch die entsprechenden Wissenschaftler und sagen, ja, Vorsicht, die Tempi, also die Zeit im Hebräischen ist immer so eine Spezialität. Man könnte auch sehr gut in Vers 7 sagen, nicht ich aber sage zum Herrn, sondern ich sagte zu meinem Herrn. Also dann wäre es ein Rückblick und jetzt fängt das Ganze wieder von vorne an. Wir haben ein Problem. Wann wird es denn zum ersten Mal hell? Danke, dass ihr durchgehalten habt. Wann wird es denn zum ersten Mal hell bei Psalm 140? Nach dem Imageproblem, nach dem historischen Problem, nach dem Gattungsproblem. Wann wird es zum ersten Mal hell, wenn wir die Weisheit nehmen, die man bei den Psalmen immer nehmen sollte und uns Jesus da reindenken? Wird es zum ersten Mal hell? Alle Psalmen haben ihre geheime Mitte im Christus, der in den Psalmen ist. Denn die Psalmen bekommen ihre Antwort von dem Christus, der sie gebetet hat. Und Psalm 140 mit dem Christus, jetzt sieht es schon ganz anders aus. Jetzt sieht es natürlich ganz anders aus. Ja, natürlich, jetzt können wir ihn förmlich sehen. Wir können ihn sehen, wie der da kämpft. Wie der da kämpft mit den unterschiedlichsten Verbalattacken, mit den unterschiedlichsten Feinden und Bösen, mit ihren Plänen und Netzen und Ränken und was sie alles wollen. Und wie er da ringt mit seinem Vater, dass sie da nicht die Oberhand gewinnen. Und wir sehen ihn bis in das Finale seines irdischen Lebens hinein. Wir sehen ihn noch wenige Stunden, bevor sie ihn hingerichtet haben. Wir sehen ihn, wie er im Garten Gethsemane noch mit dem 140. Psalm man sich gut vorstellen könnte, unterwegs ist und da seinen Kampf hat. Ja, und gleichzeitig sagen kann, Herr, mein Gott, ich vertraue dir. Wir sehen die Gethsemane-Sache, wir sehen den Satz, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Herr, du vernimmst die Stimme, du bist mein Gott, du bist die starke Hilfe, tatsächlich ein Vertrauenstext. Und natürlich kann man den 140. Psalm auch wunderbar am Ostersonntag beten. Dann im Rückblick, oh mein Gott, tatsächlich, du hast diese ganze böse Mischpoke nicht gewinnen lassen. Das alles, was da geplant war, was an Bösem, Teuflischen geplant war, in dieser Zuspitzung auf das Kreuz, ist nicht gelungen. Es ist Ostersonntag geworden, es ist hell geworden. Ich weiß, so österlich hört er auf, ich weiß, dass der Herr des Elenden Sachen führen und den Armen Recht schaffen wird. Ja, die Gerechten werden deinen Namen preisen und die Frommen werden vor deinem Angesicht bleiben. Ostersonntag, endlich wird's hell. So, wenn wir das jetzt haben, wenn wir diesen christologischen Aspekt im 140. Psalm als Eingangstor nutzen für unser Verstehen, für uns persönlich, dann entdecken wir tatsächlich, der 140. Psalm, der ist richtig gut. Warum ist der richtig gut? Weil der 140. Psalm zuallererst erst einmal einen Dankgottesdienst darstellt. Hier geht es um einen Dankgottesdienst. Der Dankgottesdienst kommt tatsächlich zum Tragen, indem wir in Vers 7 lesen, ich habe gesprochen. Und ich habe gesprochen heißt, jetzt habe ich noch einmal in einem Rückblick das wahrgenommen, wie es mir ging, als ich in einer unglaublichen Bedrängnis meines Lebens war. Ich war im Druck, ich war in der Not, ich kam mit der Vielzahl und der Art der Feinde nicht klar. Und jetzt schwingt Römer 3 zu uns rüber. Das einzige einsame Zitat des 140. Psalms im Neuen Testament. Und das wird genau da einsortiert in Römer 3. Da einsortiert, wo es darum geht, dass der Mensch ohne Christus absolut hoffnungslos preisgegeben ist. Das haut nicht hin. Du kannst gegenüber diesen Feinden im Sinn der Täter überhaupt nicht agieren. Du bist in der Opferrolle und umgekehrt gleichzeitig bist du auch der Täter. Der Mensch ohne Christus ist diesem System seit 1. Mose 3 einfach preisgegeben. Keine Chance. Zu viel Feinde, zu viel Feinde, zu viel Feinde. Und dann kam ich zu dir, meinem Gott. Ich kam zu dir, meinem Gott. Und tatsächlich, ich habe bei dir, mein Gott, Hilfe erfahren. Buber Rosenzweig, diese kernige Übersetzung, sagt zu Vers 8, du, mein Herr, du bist die Macht meiner Befreiung. Das ist gut. Du bist die Macht meiner Befreiung. Und man sieht förmlich im Psalm 140, dann im Vers 8, das Kreuzesgeschehen vor sich aufleuchten. Der lebendige Gott hat gesehen, wo wir uns verstrickt haben. Der lebendige Gott hat gesehen, in welchem Feindenmischmasch wir da drin sind und wie das alles überhaupt nicht hinmehauen kann. Wir können das nicht mehr entwirren, wir können das nicht mehr besiegen. Wir kommen aus diesem Netz, diesen Stricken, diesen Anschuldigungen. Wir kommen aus dem ganzen Ding nicht mehr raus. Wir kommen nicht mehr raus. Da muss es den einen geben, der mit der Macht der Befreiung bei uns ankommt. Tatsächlich, da kam der eine mit der Macht der Befreiung an. Und ich danke euch im Auswahlsystem der Lieder für diesen Morgen, dass ihr so zwei ganz bewusste Kreuzlieder da reingenommen habt. Wunderbar, denn genau darum geht's. Darum geht's. Ich krieg die Feinde nicht besiegt, ich krieg sie nicht besiegt. Ich schaff das nicht, mein Gott. Ich komme aus der Welt, aus der alten satanischen Welt nicht raus. Ich lebe in meinem ganzen Verstricktsein. Ich rufe zu dir. Komm mit der Macht deiner Befreiung. Und tatsächlich, das tut er. Und wer das erlebt hat, und dann in Vers 7 rückblickend sagt, ich habe zu dir gesagt, ich habe dir zu gesprochen, der steht mit dem 140. Psalm in einem Dankgottesdienst. Der Dankgottesdienst der Jesusleute, den sie ihm einmal und immer wieder bis auf diesen Vormittag wieder neu bringen. Wir danken dir für das Kreuz. Wir danken dir für die Macht deiner Befreiung, die du uns widerfahren hast lassen, dass wir das erleben konnten, dass du unser Leben hineingekommen bist. Alle Feinde, alle Systeme, alle Mächte hast du ein für alle Mal besiegt. Was für ein Geschenk. Wir dürfen aufrecht stehen. Wir dürfen die Schuld unseres Lebens hinter uns lassen. Wir dürfen in die Rechtfertigung eintreten. Wir dürfen uns zu diesen Gerechten zählen, die in der Rechtfertigung in Christus ihren Weg und ihren Halt und ihre Mitte haben. Und das führt zu einem kontinuierlichen Dankgottesdienst. Der Dankgottesdienst der Jesus-Leute, das ist Psalm 140. Ich danke dir. Ich habe die Macht deiner Befreiung erlebt. Aber das, was da in diesem grundsätzlichen Dankgottesdienst gilt, das ist ja nicht nur das Einmalige, sondern es ist ja jetzt, dass dieser Gott mit der Macht seiner Befreiung mein ganzes Leben begleitet. Er ist ja nicht nur einmal da und dann ist der Käse gegessen, dann geht er wieder weg und dann das war's. So umgekehrt, ich steige ja jetzt ein, ich lebe ja in der Gemeinschaft, ich lebe ja im Vertrauen, in der Beziehung mit diesem Gott, der mit der Macht seiner Befreiung mein Leben hineingetreten ist. Und so gilt es, dass jetzt unser Leben, unser Alltag, mit all diesem Gekämpf und all diesem Gemache immer wieder unter dieser Überschrift steht, dass man in der Vergangenheit im Rückblick dastehen kann und sagen kann, du kamst mit der Macht deiner Befreiung in mein Leben hinein. Dann entsteht eine Biografie, eine biografische Kette von Erfahrungen, kleiner und großer Art, wo wir sagen, mein Gott, ich habe gesprochen, du warst da, du hast geholfen, du hast den Feinden unterschiedlicher Couleur, du hast den unterschiedlichen gemeinen, diabolischen, teuflischen Systemen nicht Raum gegeben über das Maß hinaus und ich habe erleben dürfen, du warst in meinem Leben da. Und dann werden die kleinen privaten täglichen Dankgottesdienste gefeiert. Dann stehen wir da, am Ende eines Tages, wo wir am Anfang nicht dachten, dass wir am Ende ankommen. Sag, mein Gott, ich danke dir. Du hast das tatsächlich wieder mal hingekriegt. Als ich morgen in den Start ging, dachte ich nicht, dass ich am Ende ankomme. Ich wusste nicht, wie die 16 Stunden zu bewältigen waren, die vor mir lagen. Aber du warst da. Du hast eine Macht, eine Schönheit, eine Kraft in all dem Mischmasch tatsächlich erwiesen. Ich bringe dir meinen Dankgottesdienst. Und klar, logisch, das wisst ihr auch. Vor uns steht natürlich der finale Dankgottesdienst. Das sind all unsere Gottesdienstversuche natürlich hier nur Kleinkram, das wissen wir. Und dann geben wir auch gerne zu, dass wir da in der vorfindlichen irdischen Welt leben mit unserem Gotteslob und all dem, was dazugehört. Aber wenn wir ankommen bei ihm und dann noch einmal rückblickend sagen, ich habe gesagt, dann wird noch einmal die Macht seiner Errettung ganz besonders gefeiert. Wer dieses ganze System von Mächten, von Schwierigkeiten, von Nöten, von Bindungen, von Schlingen und von Netzen sieht, erlebt und wahrnimmt und darin Christus erfährt, der lobt mit dem 140. diesen Gott. Ich danke für die Macht deiner Befreiung. Und das Zweite ist natürlich, tatsächlich der 140. Psalm, der wird euch nicht mehr aus dem Kopf gehen. Der wird euch nicht mehr aus dem Kopf gehen, allein deswegen, weil es hier tatsächlich heißt, in Vers 8, Herr, meine starke Hilfe, Luther-Übersetzung, du beschirmst mein Haupt zur Zeit des Streits. Und an der Stelle steht etwas in der hebräischen Sprache, das hilft euch jetzt für den Rest eures Lebens, den 140. Psalm nicht mehr zu vergessen. Denn an der Stelle steht Epheser 6. Hier steht Epheser 6. Denn hier ist die Rede vom Yom Neshek. Nicht von einem Zeit des Streits, sondern vom Yom Neshek. Und der Yom Neshek ist der Tag der Waffenrüstung. Oh. Und jetzt hat der 140. gewonnen. Nie mehr vergesst ihr den 140. Der 140. ist der Epheser 6 Psalm, okay? Ab jetzt, bibelkundlich, abgespeichert. Der 140. ist der Epheser 6 Psalm, denn da ist der Yom Neshek drin, der Tag der Waffenrüstung, tatsächlich. Und das ist das Zweite. Der 140. Psalm, der nimmt das ganz, ganz ernst, dass es einen Tag der Waffenrüstung gibt. Ein Tag der Waffenrüstung. Der Tag der Waffenrüstung im Epheserbrief ist der böse Tag, ist der schwierige Tag. Ist der notvolle, herausfordernde Tag. Vielleicht sollten wir das ganz kurz vergegenwärtigen, damit wir da auf einer Spur sind. Je nachdem, wie wir da so geistlich, spirituell aufgestellt sind, sollten wir vielleicht ganz kurz korrigierend da eingreifen. Wenn ich davon ausgehe, dass der 12. Juni fortfolgende, die vor mir liegen, wieder eine total coole, softe Woche mit Jesus wird, dann kannst du im Psalm 140 schon zuschlagen. Wenn du aber den Eindruck hast, wow, mein Gott, wenn ich die nächste Woche stehen bleibe, dann danke ich dir. Wenn ich die nächste Woche nicht umfalle, dann danke ich dir. Wenn ich Vertrauen halte, dann danke ich dir. Wenn ich nicht in Sünde falle, dann danke ich dir. Ich kann jetzt schon erkennen, das gilt für nicht wenig von uns, ich kann jetzt schon erkennen, dass da Felder vor mir liegen, wo ich sage, wow, ohne Waffenrüstung keine Chance. Ohne Waffenrüstung keine Chance. Und zwar von mir selber und von außen. Es wird der Yom Neshek kommen. Es wird der Tag der Waffenrüstung kommen. Er wird kommen. Ah, dann kommen die Stimmen. Ach, mach doch nicht alles so schlecht. Es ist Juni, es ist sonnig, es ist schön. Ach, das ist doch alles wunderbar. Freu dich doch dran. Aber das hebt doch nicht auf, Juni, Sonne, schön. Dass wir unsere Herausforderungen haben, mit denen wir klarkommen müssen. Dass wir unsere Auseinandersetzung haben, in denen wir leben müssen. Dass wir uns als Christen zu bewähren haben, natürlich. Und dass die Kämpferei nicht aufhört, nein. Sie gehört mit dazu, sie gehört einfach mit dazu. Und Paulus sagt uns das eben in diesem Epheserbrief, im Kapitel 6, dass wir bitteschön jetzt auch die Waffenrüstung, wenn uns Gott die schon anbietet, gefälligst auch anzuziehen haben. Denn der Yom Neshek, der Tag der Waffenrüstung, ist da, wird kommen, wird sich als solch erweisen. Und dann haben wir, siehe Epheser 6, angezogen zu sein mit dem Gürtel der Wahrheit, dass wir uns an der Treue unseres Gottes festhalten und nicht an unserer moralischen Beschaulichkeit, sondern dass der zu uns steht, der einmal mit uns angefangen hat und uns nicht lässt, bei allem Versagen, bei allen Schwierigkeiten, bei allen Sünden. Der Gürtel der Treue ist doch nicht meine Treue. Aber da kann ich ihn gleich lassen. sondern der Gürtel der Treue, der Wahrhaftigkeit ist seine Treue zu mir, trotz allem, was da eben abläuft in dir, in ihrem, deinem und meinem Leben. Wir den Panzer der Gerechtigkeit anhaben, den er mir, den er uns gibt, dass wir die Schuhe der Bereitschaft anhaben, für seine Worte, für sein Evangelium einzutreten, dass der Schild des Glaubens schützend vor uns gehalten wird, dass der Helm des Heils auf unserem Kopf ist, dass das Schwert des Geistes unsere Hand ist und das gebetet wird. Das gilt vom Yom Neshek, vom Tag der Waffenrüstung. Das heißt, wir gehen nicht unvorbereitet in die vor uns liegende Woche. Wir gehen nicht einfach nur so latschend da rein und gucken mal, was so auf uns zukommt. Nein, das müssen wir nicht. Wir gehen nicht einfach im Schlafanzug auf das Schlachtfeld und schlurfen da mit unseren Pantoffeln rum und gucken mal, was so mit uns passiert. So, wir sind wach, offen, klar, wissen, um unser Leben herum wird gekämpft. Natürlich wird um unser Leben gekämpft. Da, wo der Heilige Geist eingezogen ist, entsteht automatisch ein Kampfgebiet. Wir sind nicht mehr neutral. Wir sind nicht irgendwo im Niemandsland, sondern wir sind mit der Setzung, dass wir rausgerufen worden sind aus dem Reich der Finsternis und hineinversetzt worden, das Reich seiner Liebe, in einem Reichswechsel, einem Machtwechsel. Und der wird nicht ohne Kampf gehalten, bestätigt, denn darum geht's. Am Yom Neshek, Epheser 6, das Feld zu behalten, richtig? Das Feld zu behalten. Keine Landverluste hinnehmen zu müssen, sondern am Ende eines solchen Tages dazustehen. Und mein Gott, aufgrund der Waffenrüstung, die du mir geschenkt hast, darf ich noch dastehen, bin ein bisschen verrupft, sehe ein bisschen müde und abgespannt aus, bin ein bisschen fertig, aber dank deiner Waffenrüstung, dank dem Yom Neshek stehe ich noch. Danke, mein Gott, das ist der Psalm. Das ist der Psalm. Das ist der Psalm. Gott lässt dich und mich, Gott lässt sie und mich nicht einfach reinlaufen. Er lässt uns nicht einfach unvorbereitet losmarschieren in die Tage. Er sagt, zieh die für dich vorbereitete Waffenrüstung an. Weil dieser Yom Neshek, der Tag der Waffenrüstung, kommen wird. Du brauchst den Gürtel der Treue, den Panzer der Gerechtigkeit. Du brauchst die Schuhe der Bereitschaft. Du brauchst den Schild des Glaubens. Du brauchst den Helm des Heils. Du brauchst das Schwert des Geistes. Du brauchst die gefalteten Hände. Das brauchst du. Und dann kannst du am Yom Neshek bestehen. Dann kannst du am Yom Neshek bestehen. Psalm 140 ist der Epheser 6 Psalm, okay? Und das Dritte ist, dass dieser Psalm nicht nur ein Danklied ist, ein Dankgottesdienst gefeiert wird, ein Dankgottesdienst derer, die gesagt haben, ich habe die Macht deiner Befreiung erlebt, denn am Waffentag schirmtest du mein Haupt, wie man es übersetzen kann, denn am Waffenrüstungstag schirmtest du mein Haupt. Ich habe nicht nur deine Hilfe erlebt am Tag der Waffenrüstung, sondern dieser Psalm, vielleicht seid ihr jetzt ein bisschen überrascht, hat auch ein tanzendes Element. Das zumindest sagt Delitzsch. Delitzsch ist einer ganz großen alten Psalmenauslüger. Uralt, schon komplett in der Vergessenheit, aber immer noch gut. Und wenn ich so vorstelle, so einen alten Theologieprofessor wie Delitzsch in der Denke der damaligen Welt, und dann sagt der Mann tatsächlich, dass der 140. Psalm am Ende ab Vers 13 quasi tanzend zum Schlusse kommt. Das fand ich gut. Er kommt tanzend zum Schlusse. Vielleicht wird die Bezeichnung übertrieben, macht nichts. Aber er will ja zum Ausdruck bringen, am Ende, andere Vokabel von diesem uralten Ausleger, am Ende wird es heiter. Warum denn? Weil dazwischen ist wirklich, ja, boah, der Yom Neshek, da ging es richtig rum, da wurde es schwierig, ich war in der Bredouille, ich war auf dem Schlachtfeld, das war nicht easy, das waren Herausforderungen, das waren Spannungen, da wurde gekämpft, da brauchte ich schnell meine Waffenrüstung, da musste ich durch, der Tag der Waffenrüstung, mein Dank, Gottesdienst gefeiert, mein Gott, ich danke dir, du hast mich da durchgebracht. Und dann gehört erstaunlicherweise auch noch dieses tanzende Element dazu. Das Tanzelement hängt an einer einzigen Formulierung. Und diese Formulierung lautet, ich weiß, ich weiß. So fängt es an in Vers 13. Nach dem ganzen düsteren, schweren heißt es am Ende, ich weiß. Ich weiß. Ein ich weiß ist, dass ein etwas vorausgesetzt ist, aufgrund dessen ich jetzt so agiere, wie ich agiere. Ich so handle, wie ich handle. Ich so bin, wie ich bin. Das heißt, am Ende wird deutlich, dass der Beter das Handeln Gottes, die Tat Gottes, die Erfahrung Gottes als schon gesetzt, als schon wirklich da hat. Er weiß, was das Ganze ausmacht und er weiß auch, wie das Ganze ausgeht. Er sagt einfach, ich weiß, ich weiß. Und jetzt wird's leicht. Merkt ihr, wenn ich sagen kann, ich weiß, wenn ich dastehe und sage, ich habe keine Ahnung, ich kann dir das überhaupt nicht sagen. Ist alles nur dunkel. Ich habe keine Perspektive. Oder ich sage, ich weiß. Ich weiß. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Römer 8, habt das? Denn ich bin gewiss. Denn ich bin davon absolut überzeugt. Ich kann das mit großer Klarheit präsentieren. Da gibt es überhaupt keine Fragestellung mehr. Da ist überhaupt kein Zweifel drin. Da ist keine Dramatik mehr drin. Da ist alles klar. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürst noch Gewalt, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendeine andere Kreatur entscheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Ich weiß. Und plötzlich kriegt dieser Psalm etwas Leichtes. Er kriegt etwas Leichtes. Das Leichte kommt aber nicht, weil er sich in eine gute Stimmung reinmanövriert hat. Das Leichte kommt, weil er zurückgreifen kann auf eine Tat, weil er zurückgreifen kann auf ein Wissen, weil er zurückgreifen kann auf ein Ereignis. Römer 8 sagt uns doch, der Christus wurde für uns hingegeben und wie sollte der Vater, nachdem er das getan hat, jetzt mit ihm uns nicht alles schenken? Ist alles erledigt, ist alles durch, ist alles vorbei, ist alles geschafft. Dein Leben, das in Christus gelebt wird, deine Nachfolge, die in Christus gelebt wird, dein Gehorsam, der in Christus gelebt wird, hat neben dem Yom-Neshek-Charakter, Kampf, Auseinandersetzung, und den Dank Gottes ins Charakter, mein Gott, du hast mich herausgeholt, auch dieses tanzende Element, jetzt schon, ist ein bisschen schwierig für nordeuropäisch geprägte Christen, aber zumindest mal denken, ja, das tanzende Element, das Element der Leichtigkeit, das Element der Leichtigkeit, das in diesem Ich bin gewiss mit drin liegt. Ich bin absolut gewiss. Worüber darf ich, worüber dürfen wir miteinander gewiss sein? Wir dürfen absolut gewiss sein, was unsere persönliche, individuelle Zukunft betrifft. Absolut. Es geht das tanzende Element durch unsere Persönlichkeiten durch. Da mögen wir zwischen alt und schrumpelig geworden sein und das mit dem Tanzen nicht mehr ganz so hinkriegen. Aber deswegen kann unser Geist, unsere Seele trotzdem das tanzende Element in sich tragen im Wissen. Denn ich bin gewiss, was mein persönliches Leben angeht. Es ist in Christus gehalten und der in mir angefangen hat, das gute Werk. Der wird es auch vollführen bis an den Tag Christi Jesu. Es ist das tanzende Element eines Apostels Paulus, das manche so nervös macht. Wenn der Mann mal eben sagen kann, wir denken, er sagt es doch nicht so laut, Paulus, ich habe Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein, was auch viel besser wäre. Nein, nicht bei Paul, gar nicht. Das ist mein tanzendes Element. Das ist mein tanzendes Element, dass ich weiß, der Tag wird kommen, an dem das Schiff meines irdischen Lebens sich löst von dieser bescheuerten irdischen Kaimauer und endlich hineinfahren darf in die Welt meines Gottes. Das ist ein tanzendes Element. Ich darf für meine persönliche Zukunft, wir dürfen für unsere persönliche Zukunft in Christus dieses tanzende Element leben und glauben. Das mögen viele nicht verstehen, die keine Ahnung haben von Gott, natürlich. Das mögen auch viele nicht verstehen, die meinen, es würde unmittelbar in meiner irdischen Existenz alles in ein großes, riesiges Loch hinunterknallen. Das mögen auch viele nicht verstehen, die keine Ahnung haben von der Welt unseres Gottes, die für uns vorbereitet ist, aber doch nicht für uns. Wir wissen doch, wo wir hingehen. Und wir wissen, dass über der Zukunft unseres Lebens steht. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß, sagt Paulus 2. Korinther 5, wenn dieses mein irdisches Haus abgebrochen wird, dann ist alles aus. Nein, dann ist gar nicht alles aus. Wenn dieses mein irdisches Haus abgebrochen wird, dann habe ich eine Wohnung. Ein festes Haus beim lebendigen Gott. Eine neue Persönlichkeit nach Leib, Seele und Geist, die er schon für mich vorbereitet hat. Ich weiß. Bitte nehmt für euren geistlichen Menschen dieses Element der Leichtigkeit, dieses Element der durch den Heiligen Geist geschenkten Leichtigkeit mit auf. Ich weiß. Ich weiß noch mehr. Ich weiß auch mit euch, was seine Gemeinde betrifft. Aber da gurken wir durch diese eigenartigen gesellschaftspolitischen Veränderungen mit all dem, was da um uns herum ist, wissen nicht, was im nächsten Jahr ist und haben keine Ahnung, was da noch alles auf uns zukommt. Und der christliche Club ist ja jetzt auch nicht gerade so, dass man da jedes Tag ein Jubellied drüber singt. Und dann denkt man, oh mein Gott, mein Gott, mein Gott. Und Gott steht da jetzt mal ganz langsam, Andreas, du weißt doch. Ach ja, ich habe vergessen. Ich weiß. Du wirst diese deine Gemeinde, diesen schrumpeligen Club, diesen altgewordenen, vom Aussterben bedrohten, in die Jahre gekommenen, irgendwie schwierig vor sich hin stolpernden, schlurfenden Club, du wirst ihn so darstellen, Epheserbrief Kapitel 5, dass er vor dir dasteht wie eine Braut an ihrem Hochzeitstag. Ich liebe dieses Bild. Ich liebe dieses Bild. Ein klassisches pastorales Bild. Warum? Ich habe es mal schon erzählt. Ich weiß gar nicht, wie viele Paare ich jetzt schon getraut habe da in meiner pastoralen Existenz. Ich finde es immer wieder faszinierend. Ich finde es einfach faszinierend, wenn diese Paare bei mir da ankommen und dann mit mir da ihre Hochzeit vorbereiten. Dann hängen die da so rum bei mir da im Büro und man überlegt, was man macht und wie das läuft. Und dann kommen die gleichen Menschen, nein, sogar dieselben Menschen, ja, dann kommen dieselben Menschen dann tatsächlich, die kommen dann am Hochzeitstag wieder, aber du erkennst sie kaum. Was haben sie mit dieser Frau gemacht? Der komplette Wahnsinn, die so sämtliche Stationen der Verwandlung und Metamorphose durchlaufen, von dem Termin des Gespräches mit mir und dem Dasein an ihrem Hochzeitstag und das Gemeinde Jesu. Ich weiß. Ich weiß, versteht? Das macht Gemeinde ganz anders, wenn ich sagen kann, ich weiß, du wirst das hinkriegen. Du wirst mit einer Gemeinde das hinkriegen und diese Gemeinde, die seit 2000 Jahren, die aus den unterschiedlichsten Kulturen, Rassen, Völkern, Systemen, Geschlechtern zusammengerufen hast, ein Wahnsinnsclub, komplett irre. Du wirst ihn transformieren, du wirst eine Metamorphose schaffen, sie werden vor dir stehen. Und wir werden selbst über uns staunen und über unser Gegenüber auch und über unseren Bräutigam, über unser Haupt sowieso. Ich weiß. So darf über manchem Gemeindealltag eine Leichtigkeit stehen. Ich weiß, das ist nicht das Ende. Ich weiß. Und dürfen wir noch weiter? Wir dürfen noch weiter. Natürlich, komm, wir gehen weiter. Ich weiß, heißt doch auch, ich weiß, dass Gott mit seiner Schöpfung weitermacht. Oh meine Güte, wir machen uns das dermaßen schwer. Auch aus der christlichen Perspektive dermaßen schwer. Wir laden auf uns eine Last, den wir gar nicht zu tragen in der Lage sind. Und das quetscht uns zusammen. Und wir sind unter den Tonnen einer Weltverantwortung unterwegs, wo wir sagen, es geht gar nicht. Und Gott, das habe ich auch gar nicht auf dich draufgelegt. Ich habe dir doch gesagt, was ich tun werde. Nein, ich werde nicht dieses Universum einem Wahnsinnsatompilz aufgehen lassen. Nein, wir werden nicht in einer brennenden Sonne verbrutzeln. Nein, wir gehen auf seinen Termin zu, auf den Termin, den er schafft, nicht nur für seine Gemeinde, nicht nur für sein Volk Israel, den er schafft für die Welten, für die Völker, für dieses Universum. Ich weiß. Und ich hoffe, dass ihr jetzt mit dem Psalm 140 abgesehen, dass ihr nie wieder vergesst, 140 gleich Epheser 6 Psalm, dass ihr es nie wieder vergesst, gleichzeitig einen Dreiergeschmack für euer geistliches Leben habt. Ich feiere meinen einmaligen und täglichen Dankgottesdienst. Erste Welt. Mein Gott, ich danke dir. Ich danke dir für die Macht deiner Befreiung. der du am Waffentag mein Haupt schirmtest. Ich gehöre zu dir. Und auch an diesem konkreten Tag feiere ich dir meinen Dank, Gottesdienst, für das, was du bist und getan hast und sein wirst. Dass ihr den zweiten Geschmack dazu bekommt. Wir sind noch mittendrin im Brass. Das macht keinen Spaß. Das sind Auseinandersetzungen. Und das ist eine Quälerei. Und das ist bescheuert. Und vielfach auch von unserem kleinen Hirn her sinnfrei zu definieren. Mein Gott, ich brauche eine Waffenrüstung. Ja klar, sagt Gott. Kriegst du. Für den Yom Neshek habe ich alles für dich vorbereitet. Zieh die Waffenrüstung an. Und erlebe, wie ich mit dir die Schlachten deiner Woche, deines Tages führe. Das ist die zweite Geschmacksrichtung. Aber die macht uns natürlich schwer. Der Dank Gottes ist auf der einen Seite, der Tag der Waffenrüstung auf der anderen Seite. Man steht anders da, ob man mit Schlafanzug rumlatscht oder in der Waffenrüstung von Epheser 6. Richtig. Und dann das leichte Element. Die Leichtigkeit. Ich weiß. Mein Gott, mit der Zuversicht, die dein Evangelium in mein Leben, in die Gemeinde, in die Welt hineinstrahlt, darf ich leben, atmen, singen, sein. Wir haben einen kleinen Fanclub am 140. Oh gut, wir müssen es jetzt nicht übertreiben. Aber vergesst ihn bitte nicht mehr. Es ist der Epheser 6 Psalm. Mit dem Dankgottesdienst, dem Tag der Waffenrüstung und der Leichtigkeit des Tanzens über dem Wissen, ich weiß. Wir beten. Alle drei Welten gehören bei uns zusammen. Sie gehören einfach zusammen, himmlischer Vater. Und in Jesus Christus treten wir in diesen Augenblicken in deine Gegenwart hin. Vor deinen Thron, vor diesen wunderschönen Thron der Gnade, zu dem wir aufgefordert sind und eingeladen sind hinzutreten. Wir kommen zu dir und sagen dir, dass wir unseren Dankgottesdienst vor dir feiern wollen. Weil die Macht deiner Befreiung unser Leben erreicht hat. Du hast uns herausgeholt aus Sünde, Tod und Teufel. Du hast uns beschenkt mit Rechtfertigung, mit Reinigung, mit Beziehung zu dir, dem Allmächtigen. Wir danken dir und beten dich darüber an. Und jetzt erweist du jeden Tag neu diese Macht deiner Errettung in unserem Leben. So stehen wir immer und immer und immer wieder mit unserem Dankgottesdienst vor dir, unserem Herrn. Und hören die Stimme des Davids, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Du kriegst auch in diesen Tagen, die vor uns liegen, unseren Dankgottesdienst. Und dann weißt du, dass wir noch mittendrin sind, in dem ganzen Brass. Und wir sind dir von Herzen dankbar, dass wir nicht unbewaffnet, dass wir nicht naiv, dass wir nicht blauäugig da durchlatschen, sondern dass du vom Yom Neshek weißt, vom Tag der Waffenrüstung. Und wir bitten dich, dass du uns angezogen vorfindest, eben mit diesem Gürtel deiner Treue, mit dem Panzer deiner Gerechtigkeit, mit den Schuhen deiner Bereitschaft, mit diesem Schild des Glaubens, mit diesem Helm des Heils, mit diesem Schwert des Geistes, mit den gefalteten Händen, damit wir am bösen Tag, am Tag der Waffenrüstung, standhalten können und das Feld behalten und froh sind, dass du uns durchgebracht hast. Und dann preisen wir dich heute schon für die Leichtigkeit unseres Seins. Boah, ist das gut. Wir danken dir für dieses beschwingende Ich weiß, das uns Tonnen von Last wegnimmt und uns mit hineinnimmt in die Freude und Vorfreude der Jesusleute. Und so halt uns in den Tagen, die vor uns liegen, diese Wahrheiten fest. Bring sie durch deinen Heiligen Geist zum Strahlen. Lass uns daran erinnert werden, so wie das für uns wichtig ist. An den Dankgottesdienst, an den Tag der Waffenrüstung und das an das tanzende Ich weiß. Vater, es ist gut vor deinem Thron. Und im Namen Jesu beten wir zu dir. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.